Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um über dieses Thema, das uns ja eigentlich alle bewegt, einmal nachzudenken. Bevor ich mit dem Thema beginne, möchte ich noch ein paar Hinweise geben zum Kassetten- und Büchertisch. Zu diesen Vorträgen von gestern Abend, heute und auch morgen gibt es auch eine DVD. Nicht nur eine CD, sondern auch eine DVD. Und der Brand, der immer mit mir mitreist und die Aufnahmen macht, sagt, wer alle drei Vorträge nimmt, nicht als DVD, sondern als CD, kann sich eine vierte kostenlos aussuchen. Er hat viele andere Themen auf seinem Tisch. Man kann sich da umschauen, was da noch an Themen gibt. Und vom Büchertisch zwei Hinweise. Ein Buch, das zum Thema des heutigen Abends passt, Zeit und Ewigkeit. In diesem Buch steht im ersten Teil etwas geschrieben über die Zeit als physikalisches Phänomen. Im zweiten Teil finden wir etwas über Zeit im Leben von uns Menschen. Und im dritten Teil geht es um die Ewigkeit. Was ist das überhaupt? Und hier ein anderes kleines Büchlein. Ich würde sagen, dieses Buch, das hat ein Freund von mir geschrieben, sollte eigentlich jeder von uns gelesen haben. Es hat einen sehr markanten Titel, Wie wird es einmal in der Hölle sein? Warum sollte das jeder gelesen haben? Jeder Christ sollte es gelesen haben, um zu wissen, was die Bibel über die Hölle sagt. Wenn man das gelesen hat, wird man nicht mehr so bleiben, wie man war. Man wird nachdenken über seinen Nachbarn und viele andere, die auf dem Weg zur Hölle sind, um sie runterzuholen. Und das Buch ist auch für solche wichtig, die sagen, ich kann mit dem Glauben nichts anfangen und ich will auch nichts damit zu tun haben. Diese Leute sind auf dem Weg zur Hölle und sie sollten wissen, was einen dort erwartet. Das tun wir ja auch bei jeder Reisevorbereitung, wenn wir irgendwo hinfahren, erkundigen wir uns ja, wie es in dem Land aussieht. Das so viel zu diesen Hinweisen. An den früheren Königshöfen war es üblich, dass man sich ganz bestimmte Personen dort hielt. So gab es dann den Hofkapellmeister und der war zuständig für die Musik am Hofe des Königs. Manche hielten sich auch einen Hofastronomen und der Hofastronom berichtete dem König immer, wie die neuesten Konstellationen der Sterne sind. Und ein russischer Zar hielt sich sogar einen Hofmathematiker. Und das war Leonhard Euler. Und er hatte mit Leonhard Euler einen Vertrag abgeschlossen. Euler musste in jeder Woche etwas völlig Neues auf dem Gebiet der Mathematik oder Physik herausfinden. Es ist erstaunlich, diesem Mann ist das wirklich gelungen. Er brachte in jeder Woche etwas Neues heraus. Aus diesem Grunde haben wir heute in der Mathematik und in der Physik viele Gleichungen, die die Bezeichnung haben von Euler. So gibt es die Gleichungen der Flüssigkeitsströmung, die Gleichungen der Kreiselbewegung, die Euler herausgefunden hat. Er führte den Begriff des Trägheitsmomentes ein, er schuf die moderne Zahlentheorie und viele Dinge stammen von ihm. Johann Melchior Dinglinger wurde von August dem Starken zum Hofjuwelier ernannt. Und Johann Sebastian Bach war der Hofkompositeur am sächsischen Hof. Und jetzt muss ich noch eine Person nennen, die es an vielen Höfen gab. Das war der Hofnarr. Er hatte eine ganz besondere Funktion, nämlich er musste dem König Dinge sagen und durfte ihm sagen, was für den König eigentlich sehr unangenehm war. Aber wenn das sehr unangenehm war, dann sagte der König, naja, es war halt nur der Hofnarr, der das gesagt hat. Es ist nicht so von Bedeutung. Und eines Tages sagte ein König zu seinem Hofnarren, du bist wirklich ein sehr vortrefflicher Hofnarr, du hast deine Aufgabe sehr treffend erfüllt und zur Anerkennung möchte ich dir einen goldenen Narrenstab überreichen. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung für dich. Behalte diesen Narrenstab, aber nur dann, wenn du mal einen Narren triffst, der ein noch besserer, ein noch vortrefflicher Narr ist als du, dann gib diesen Stab bitte weiter. Okay, sagt er, Hofnarr, werde ich tun. Es vergingen Jahre und eines Tages war der König sehr schwer krank, todkrank. Und er ließ den Hofnarren kommen und berichtete ihm davon, dass er so krank ist, dass er jetzt eine sehr lange Reise antreten wird. Und da fragte der Hofnarr, dann hast du diese Reise sicher gut vorbereitet. Nein, sagte der König, überhaupt nicht. Ich hatte keine Zeit. Ich kam nicht dazu. Dann sagte der Hofnarr, du weißt und wusstest, dass du diese Reise antreten musst und hast dich überhaupt nicht vorbereitet. Wie kann man nur ein so großer Narr sein? Und er holte den goldenen Narrenstab aus der Tasche und legte ihn auf sein Bett und sagte, König, du hast gesagt, wenn ich mal einen größeren Narren treffe, als ich es bin, dann soll ich den weitergeben. Hier hast du ihn wieder zurück. Du bist ein großer Narr. Das darf uns allen nicht passieren, dass wir so närrisch umgehen mit dieser ganz grundlegenden Frage des Todes. Das darf uns nicht passieren. Über den Tod haben sehr, sehr viele Leute nachgedacht. Man könnte mehrere Tage berichten, was die Menschen alles zusammengetragen haben an Ideen bezüglich des Todes. Ich will hier nur eine kleine Auswahl nennen, was die Menschen so erdacht haben bezüglich des Todes und was sie gesagt haben. Eine amerikanische Schriftstellerin, Shelley MacLaine, sagte, mit meinem Hund Terry habe ich sogar einen eigenen Gott an meiner Seite. Er ist nämlich eine Reinkarnation des ägyptischen Gottes Anubis, der die Gestalt eines Hundes hat. Das mag sich seltsam anhören, aber Terry und ich haben schon mindestens ein gemeinsames Leben in alten Ägypten verbracht. Sie ein Tiergott und ich eine Prinzessin. Jetzt hat uns das Leben wieder zueinander gebracht. Merkwürdige Idee. Eine andere amerikanische Schauspielerin, Drew Barrymore, sagte, wenn ich sterbe, dann soll man meine Asche der Katze zu fressen geben. Dann lebe ich wenigstens in der Katze weiter. Da stellt sich natürlich die Frage, und was passiert, wenn die Katze stirbt? Wer kriegt dann die Asche der Katze zu fressen? Harald Junke starb 2005 mit 75 Jahren. In der Berliner Gedächtniskirche fand die Trauerfeier statt. Und der Wetten-dass-Moderator Thomas Gottschalk hielt damals die Trauerrede. Und in dieser Trauerrede sagte er Folgendes. Fast scheint es, als sei der liebe Gott es leid gewesen, sich im Himmel unter seinem Niveau zu amüsieren. Der Himmel wird seine Freude an Harald Junke haben. Ist das nicht erschreckend, mit wie viel Ahnungslosigkeit man dieses Thema anpackt? Und weiterhin meinte er in seiner Trauerrede, dass vor dem Herrgott alle Menschen gleich seien, auch der Papst und der Entertainer, indem er sagte, der fromme Mann aus Rom und der Spötter aus Berlin stehen heute in Augenhöhe vor ihrem Schöpfer. Willi Milovic, der Kölner Volksschauspieler, sagte, ich weiß nicht, was das Geschrei um den Tod soll. Ich lasse mich am besten überraschen. Kann man nur sagen, wie kann man so dumm mit dem Tod umgehen? Ein reicher Mann in Amerika, der viele Dollars hatte, wollte unbedingt die Grabstelle haben neben Marilyn Monroe. Und da hat er $100.000 dafür bezahlt, dass er diese Grabstelle bekommen hat. Und dann sagte er, ich würde Marilyn so gerne noch einmal wiedersehen und durch das Grab an ihrer Seite komme ich ihr dann viel näher. Das sind alles so Ideen, die die Menschen gehabt haben. Die schweizerische Psychiaterin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross starb am 24. August 2004 im Alter von 78 Jahren. Und sie hat den Tod verklärt und hat immer wieder behauptet, der Tod sei ein schöner Schmetterling. Und sie hat viele Bücher über den Tod geschrieben und hat das alles verherrlicht, was der Tod ist. Aber sie hat das überhaupt nicht so erlebt. Sie erlitt mehrere Schlaganfälle und dämmerte hoffnungslos in ihrem Zimmer, in ihrem Haus in Arizona vor sich dahin. Als sie im Sterben lag, sah sie sich umgeben von Dämonen und Geistern. Es stimmte überhaupt nicht, was sie allen anderen Menschen verkündigt hatte. Die Welt, eine bekannte Tageszeitung, schrieb dann über die Dinge, die sie berichtet hatte: Kitsch, Zuckerguss, Unwahrheit. Gut auf den Punkt gebracht, mit drei Wörtern. So geht das. Viele Menschen haben über den Tod nachgedacht, aber es gibt auch viele Menschen, die denken überhaupt nicht nach über den Tod. Das ist genauso schlimm. Am 24. Oktober 1963 ereignete sich in dem niedersächsischen Ort Lengede ein Grubenunglück, bei dem 129 Bergleute umkamen. Es wurde zum weltbekanntesten Grubenunglück, weil damals, 14 Tage nach dem Unglück, noch 11 Bergleute gerettet werden konnten. Sie hatten sich in einer Luftblase gesammelt und man hatte dann noch vermutet, dass noch Leute leben, und begann eine Bohrung von oben durchzuziehen. Und mit einer sogenannten Dahlbusch-Bombe wurden dann die Leute herausgezogen. Es war geradezu unwahrscheinlich, dass man genau die Stelle getroffen hat, wo diese Luftblase war. Und so konnte man die Leute rausziehen. Es ist ein Film davon gedreht worden, das Wunder von Lengede. 30 Jahre nach diesem Ereignis, ich erinnere mich noch, war ich mit dem Auto unterwegs, hatte das Radio eingeschaltet. Und da wurde gerade Bernhard Wolter, einer von den 11 Geretteten, interviewt. Und der Reporter sagte: Sagen Sie mal, als Sie dort im Finstern waren und dem Tode nahe, worüber haben Sie sich eigentlich unterhalten? Oh, sagt Bernhard Wolter, über Arbeit, über Fußball, Lotterie und allerlei Dinge. Ich dachte, jetzt müsste doch irgendwann mal die Frage kommen, wir sind dem Tode nahe, dass die Leute nachgedacht haben, was wird jetzt sein, wenn wir sterben? Und es waren schon einige gestorben, weil Gesteine von oben runtergekommen waren. Und dann fragte der Reporter zum Schluss: Sagen Sie mal, hat dieses Ereignis Ihr Leben eigentlich verändert? Und Bernhard Wolter sagte: Nein. Überhaupt nicht. Und daran wurde mir deutlich, man kann dem Tode sehr nahe kommen, Millimeter nahe, und das verändert das Leben überhaupt nicht. Ist das nicht schrecklich? Wir sind heute Abend hier und vielleicht nicht dem Tode nahe. Wir wissen es nicht genau, wo wir uns befinden, auf der Linie der Zeit. Aber wir haben die große Chance, darüber noch intensiv nachzudenken und unserem Leben den entscheidenden Ruck zu geben. Rudolf Augstein war der Herausgeber und Miteigentümer des führenden deutschsprachigen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Er starb 2003. Kurz vor dem Tode stellte man ihm die Frage: Glauben Sie an Gott? Und darauf antwortete er so: Nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten und dann muss ich mich damit auch gar nicht weiter beschäftigen. Wenn ich weg bin, dann bin ich einfach weg. So sagte er. Ich bekam neulich einen Brief, da hatte jemand eine CD von mir gehört und schrieb mir darauf in kritischen Worten, weil ich da auch etwas zum Tode gesagt hatte. Und dieser junge Mann schrieb mir: Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, niemand kann es überhaupt wissen. In gewisser Weise hat der Mann recht. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, keiner kann es wissen. Immanuel Geibel, der deutsche Dichter, sagte dazu: Ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Wir haben keine Ahnung. Das ist die Bilanz. Und all die Beispiele, die wir vorhin gehört haben von Menschen, die sich geäußert haben zum Tod, zeigen uns an, dass wir wirklich keine Ahnung haben. Wir sind total ahnungslos über den Tod und wissen überhaupt nicht, was danach sein wird. Wirklich null Information haben wir, da muss man sagen, aus uns selbst. Und darum brauchen wir Information von jemandem, der Kompetenz hat, uns in dieser Frage die richtige Antwort zu geben. Und darum müssen wir den aufsuchen, der kompetent ist, uns diese Frage, die uns alle bewegt, was 5 Minuten nach dem Tode ist, zu beantworten. Wer hätte denn Kompetenz in dieser Frage? Ich würde sagen, er müsste selbst im Tode gewesen sein. Er müsste zurückgekommen sein aus dem Tod. Er müsste uns zeigen, dass er Macht hat über den Tod, dass er den Tod nicht fürchtet. Und er müsste uns die Wahrheit sagen. Wer diese 4 Bedingungen erfüllt, der wäre kompetent, um uns die Antwort zu geben. Die verbindliche Antwort, die Antwort der Wahrheit. Und wenn wir die Bedingungen so hoch setzen, dann bleibt nur noch ein einziger übrig, der kompetent ist. Und das ist Jesus. Jesus ist selbst im Tod gewesen. Er wurde gekreuzigt. Er starb an einem Kreuz. Und die Leute wollten sich ganz gewiss sein, dass er wirklich tot ist. Und sie haben sie mit einer Lanze in die Seite gestochen, damit das Blut abfloss. Und dann waren sie sicher, der ist wirklich absolut tot. Aber er hatte gesagt, am 3. Tage werde ich auferstehen. Ich werde wiederkommen aus dem Tod. Und als die Frauen am Ostermorgen am Grab sind, ist das Grab leer. Und der Engel sagt, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und er hat sich dann den Frauen später gezeigt. Er hat sich einem 500 Brüdern auf einmal gezeigt. Er ist immer wieder erschienen. Und die Leute haben gesehen, er ist wirklich auferstanden. Er war im Tod. Und er war vom Tode wirklich zurückgekommen. Man konnte ihn anfassen, mit ihm reden, zusammen mit ihm essen. Alles. Er war wirklich wieder da. Und er hatte auch Macht über den Tod. Der Einzige, der Macht hat über den Tod. Als Lazarus gestorben war und Jesus auf dem Weg ist nach Bethanien, da kommen die Frauen ihm schon entgegen und sie sagen ihm, ach, wärst du doch früher gekommen. Er war krank. Wir wissen, dass du Kranke heilen kannst, dann hättest du den Lazarus heilen können. Aber jetzt ist er tot. Zu spät. Und dann geht er hin bis zum Grab und er gibt 2 Befehle. Wälzt den Stein weg. Und ich kann mir vorstellen, die Leute, die da waren, die haben protestiert. Die haben gesagt, in der Hitze Israels, der stinkt schon. Bloß nicht das. Und dann gibt er den 2. Befehl. Lazarus, komm mal raus. Was tut er? Er kommt. Augenblicklich ist er da. Der verwesende Lazarus erscheint plötzlich. Das müssen wir uns einmal naturwissenschaftlich überlegen, was da passiert ist in diesem Augenblick. All die Moleküle, die zerfallen waren, die langgestreckten DNS-Moleküle und Proteinmoleküle und diese kurzen Enden, das ist ja das, was wir als Leichengeruch wahrnehmen, die waren von der Luft mitgenommen und schon vom Winde davongetragen, vielleicht bis nach Jerusalem hin. Und jetzt sagt Jesus, Lazarus, komm mal raus. Was bedeutet das? Alle diese Molekülenden bekommen den Befehl, sofort zurück, wo du gewesen bist, in Zelle 7.853.676. Und die tun das, die sind gehorsam. Augenblicklich marschieren die dorthin, wo sie gewesen sind und bauen den Körper des Lazarus komplett wieder auf und erlebt. Das haben die Leute noch nie erlebt. Gewaltig. Hier hat einer Macht über den Tod. Und dieser Jesus ist der Einzige, der über diese Erde gegangen ist und damit erfüllt er die 4. Bedingung, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Nie ist sonst jemand über diese Erde gegangen, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit, weil wir gemessen an diesem Jesus alle Lügner sind. Das können wir schon als Kinder, können wir schon lügen. Dieser Jesus nicht. Er konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Und viele Leute, er hatte viele Feinde und sie haben ihn genau beobachtet und haben immer wieder die Frage Fragen gestellt und ihn geprüft, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Und auch die Feinde konnten ihm nicht eine einzige Lüge in seinem Leben nachweisen. Er hat wirklich absolut die Wahrheit gesprochen. Jetzt merken wir, jetzt sind wir an die richtige Person gekommen, die uns richtig informieren kann. Wir werden also nicht auf Frau Kübler-Ross hören, auch nicht auf Milovic oder Harald Junke oder wie sie alle heißen, wer uns irgendetwas da sagt, sondern wir werden jetzt hören auf Jesus, weil er uns die verbindliche Antwort gibt und es gibt keine zweite. Es ist die einzige Antwort, die wir haben. Es ist die einzige wahre Antwort und alle sonstigen Antworten, die je in der Weltgeschichte gegeben worden sind, sind damit als Lüge gebrandmarkt. Sie helfen uns nicht und sie führen uns am Ziel vorbei. Und darum wollen wir jetzt auf ihn hören, was er gesagt hat. Und er gibt uns die Antwort, was 5 Minuten nach dem Tode ist, von unserem Thema her, in Lukas 16, Vers 19 bis 31. Und wir wollen jetzt auf diesen Text hören. Und da sagt Jesus, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an den Ort dieser Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Dieser Text führt uns unmittelbar dorthin, was nach dem Tode geschieht. Und zwar nicht nur 5 Minuten nach dem Tod, wir können sagen, 1 Sekunde nach dem Tod. Gleich unmittelbar nach dem Tod, was da geschieht. Das zeigt uns hier Jesus in diesem Text. Und wir haben sicher gespürt, dass ein Text, der ist knallhart, der geht uns unter die Haut. Aber es ist die Wahrheit. Jesus verkündigt uns die Wahrheit, was wirklich ist. Und das müssen wir wissen. Ich habe vorhin gesprochen von Rudolf Augstein Auch sein ist jenseits der Todeslinie und er hat genau das erlebt, was Jesus hier in diesem Text uns sagt. Wenn Augstein noch einmal einen Artikel schreiben könnte in seinem Spiegel, was würde er wohl schreiben? Ich meine, er würde so schreiben: Mit dem Tod ist nicht alles aus. Ich habe mich geirrt. Ich lebe, ja, ich muss leben, aber an einem ganz schrecklichen Ort. Wer hier hinkommt, kommt nie mehr weg. Für mich ist alles zu spät. Ihr lieben Spiegelleser, kehrt um, damit ihr nicht auch hierher kommt. Ihr lebt noch in der Welt, dort bei euch kann man sich noch entscheiden, hier nicht mehr. Es gibt ein zu spät. Ich musste es hier erfahren. Bekehrt euch zu Jesus und folgt ihm, dann kommt ihr an den schönen Ort und nicht hierher. So würde er wohl schreiben. Vielleicht noch viel länger, indem er uns das alles beschreiben würde. Dieser Text ist ein Text, der von vielen Leuten überhaupt nicht geliebt wird, weil er die Wahrheit sagt. Und offensichtlich ist es so, dass wir Menschen die Wahrheit nicht mögen. Und da gibt es die moderne Theologie, die all das, was ihnen nicht passt, entmythologisiert wird. Das wird rausgenommen aus der Bibel, sodass nicht sein kann, was wirklich ist. Und auch die Sekten haben diesen Text insbesondere so seziert, dass nichts mehr davon übrig bleibt. So macht man es mit der Wahrheit offensichtlich. Man macht die Wahrheit kaputt, dass nichts mehr übrig bleibt. Und das ist die Tragik, würde ich sagen, auch in unserer Zeit, wo man die Bibel zerruft und zerpflückt und der Bibel nicht glaubt, und dann hat man keine Wahrheit mehr. Dann ist man ausgesetzt allen Strömungen und Ideen dieser Welt und hört auf jeden Quatsch, der uns hier und da gesagt wird. So deutlich muss man das sagen. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hier den Mut haben, auf Jesus zu hören und auf sein Wort zu achten, damit wir gute Informationen bekommen, die uns hilft. Neulich schrieb mir jemand zu diesem Text, weil ich dazu gesprochen hatte: Es handelt sich hier um eine gedichtete Lehrererzählung, eine Parabel oder ein Gleichnis. Gleichnisse dienen dazu, etwas zu verdeutlichen, indem ein Sachverhalt mit einem anderen, der nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen muss, verglichen wird. Merken wir, dann ist man den Text los. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, was hier steht, so meint dieser Mann. Unbedingt hat er was mit der Wirklichkeit zu tun. Und dieser Text ist auch kein Gleichnis. In einem Gleichnis kommen nie Namen vor. Gleichnisse sind immer allgemein formuliert. Ein Landmann ging aus und säte. Da steht nicht, Herr Meier säte. Und das ist das bei allen Gleichnissen. Gleichnisse haben immer einen Vergleichspunkt. Da wird etwas verglichen mit etwas anderem. Etwas aus der Alltagssprache wird verglichen mit irgendeiner geistlichen Sache. Hier wird nichts verglichen, hier wird deutlich gesprochen. Dies ist kein Gleichnis. Dies ist Rede Jesu. Das müssen wir vorausschicken, damit wir wissen, worum es sich hier handelt. Hier werden uns zwei Menschen vor Augen geführt. Der eine befindet sich in Abrahams Schoß, ein Bild für jenen Bereich, wo die Gläubigen sich befinden, die an Gott, die an Jesus Christus geglaubt haben, die in ihrem Leben eine Bekehrung zu ihm erlebt haben und die jetzt am schönen Ort sind. An jenem Ort auch, den Jesus bezeichnet hat als das Paradies. Als nämlich der eine Schächer sich in letzter Minute zu Jesus hinwandte, da sagte Jesus zu ihm: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies ist noch nicht der endgültige Himmel. Das Paradies ist quasi der Vorhimmel. Aber das ist unglaublich schön, deswegen heißt es ja auch Paradies. Da gibt es nur noch herrliche Dinge. Und da ist Jesus auch. Und aus diesem Bereich heraus wird die Auferstehung sein. Und diese Auferstehung wird dann sein zum ewigen Leben hin, zum Himmel hin. Und ich stelle mir das so vor, so hat sich das Gott überlegt, dass der Abraham und der Mose und der Paulus nicht vor uns im Himmel sind, sondern wir alle gleichzeitig. Und dann wird uns Gott alle gleichzeitig aus diesem wunderbaren Bereich des Paradieses herausholen und dann marschieren wir als große Kolonne in den Himmel ein. Millionen und Abermillionen von Menschen, die an Jesus geglaubt haben, sie marschieren ein in den Himmel. Menschen, die dem Wort Jesu vertraut haben, die gesagt haben, Jesus, du bist die Wahrheit, dir kann ich wirklich glauben, was du gesagt hast, ich richte mein Leben nach deinem Wort aus. Das sind die Leute, die jetzt sich im Paradies befinden und die schon gestorben sind. Und wenn wir morgen sterben und wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dann kommen wir auch an diesen wunderbaren Bereich. Und von dort aus wird dann stattfinden die Auferstehung durch den Herrn Jesus. Durch seine Kraft werden wir auferstehen und dann marschieren wir als eine gewaltige Kolonne in den Himmel ein. Das ist unsere ewige Heimat, wo wir sein werden. Aber die Bibel sagt uns auch, es gibt den anderen Ort, den Luther hier übersetzt hat mit Hölle. Im Griechischen steht das Wort Hades. Und dieser Mann sagt, dass er dort große Pein leidet in den Flammen. Und er bittet Abraham, dass er jemanden senden soll in diese Welt und seinen Brüdern Bescheid sagen, dass sie nicht auch dorthin kommen an diesen furchtbaren Ort. Aber es wird ihm nicht gewährt, dass dort jemand geht. Man kann die Frage stellen, warum sagt Jesus etwas sowas, man muss sagen, Grauenhaftes über diese Hölle, wo das Feuer nicht aufhört, wo die Pein kein Ende hat. Warum spricht Jesus sowas aus? Will er uns damit schockieren? Warum sagt er uns das? Jesus will uns warnen, damit wir nicht an diesen Ort kommen. Das ist ein einziges Motiv. Dass wir uns rausretten lassen und sagen, Herr, ich möchte einmal an den schönen Ort kommen. Darum geht es. Im Buch Hesekiel, da lesen wir über die Wächter, die es an der Stadtmauer von Jerusalem gab. Und in Hesekiel 33 heißt es, wer den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Es gibt Wächter, die davor warnen, dass wir nicht umkommen. Und genau das tut Jesus auch. Er ist der Wächter, der uns warnen will, dass wir nicht an diesen schrecklichen Ort kommen. Ich bin manchmal unterwegs auf der A45, das ist jene Autobahn, die durch das Siegerland führt. Und das Siegerland ist eine sehr bergige Gegend mit vielen Bergen, da geht es bergauf und bergab. Und dann geht eine Autobahn durch das Siegerland durch und sie führt bis nach Frankfurt. Und ich fuhr einmal nachts über diese Autobahn und da wurde mir das zum Gleichnis. Hat man die Autobahn, das ist eine der teuersten Autobahnen, die wir in Deutschland haben, da hat man die Autobahn auf Betonstelzen gebaut, damit man nicht ständig bergab und bergauf fahren muss dort auf der Autobahn. Man fährt quasi geradlinig durch das Siegerland hindurch. Und da habe ich mir überlegt, was wäre eigentlich, wenn nachts so eine Autobahnbrücke in der Mitte abgebrochen wäre? Und wir fahren dort und können das gerade noch rechtzeitig erkennen. Und was würden wir alle tun? Doch wohl alle unter uns. Wir würden bremsen. Aber als nächstes würden wir sofort unsere Blinkanlage einschalten. Wir würden rausgehen und uns auf die Autobahn stellen und sagen, stopp, haltet an, geht's in den Abgrund. Wir haben es gerade noch erkannt. Und so warnen wir die anderen, dass sie nicht dorthin kommen. Wir tun alles daran, damit der andere nicht auch in den Abgrund fährt. Das werden wir tun. Und genau das tut Jesus auch. Und da kommt vielleicht ein Geschäftsmann, der sagt, ich muss unbedingt einen Millionenauftrag in Frankfurt unterschreiben, haltet mich nicht auf, ich muss um 9 Uhr in Frankfurt sein. Ja, wir können ihn nicht aufhalten. Wer so im Leben steckt und sagt, ich muss die Dinge alle tun, und wenn es mit Millionen zusammenhängt, können wir ihn nicht aufhalten, müssen wir ihn fahren lassen. Aber wir haben ihn gewarnt. Und das ist unsere Aufgabe und das tut Jesus auch. Er warnt uns mit diesem Text und sagt, sieh zu, dass du auf keinen Fall an diesen Ort kommst. An diesen furchtbaren, schrecklichen Ort, den es gibt. Aber es gibt auch eine Auferstehung aus der Hölle, wie Luther den Hades hier übersetzt hat in Lukas 16. Und die Auferstehung, die dort stattfindet, das ist die zweite Auferstehung, die werden auferstehen, um dann in die ewige, endgültige Hölle zu kommen. Und das ist die Gehenna, von der die Bibel spricht. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Mit der Bezeichnung Tod und sein Reich ist der endgültige Ort der Verlorenheit gemeint. Und das ist dann diese ewige, schreckliche Hölle, die Gehenna, von der Jesus zum Beispiel sagt in Matthäus 5, Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Und hier steht das Wort Gehenna im Griechischen. Das ist die endgültige Hölle, wo man bleibt und wo es kein Zurück mehr gibt. Nie und nimmer in Ewigkeit nicht. Das sagt die Bibel uns sehr, sehr deutlich, dass wir gut informiert sind. Und in Matthäus 3, Vers 12 heißt es, er hat die Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Dieses Feuer hat nie ein Ende. Das muss man wissen. Schauen wir uns nochmal den Reichen an. Er sagt nicht, es gibt keinen Gott. Ist uns das aufgefallen? Sagt er nicht. Heute treten Männer auf, die alle möglichen dicken Bücher schreiben über den Atheismus. Richard Dawkins hat ein dickes Buch geschrieben, 500 Seiten über den Atheismus. Na, der wird sich wundern, wenn der das sieht, was er nicht geglaubt hat, was er so stark bekämpft hat. Es gibt doch einen Gott. Wie schrecklich ist es dann für ihn und für alle die, die Spötter sind und sich dagegen aufgelehnt haben. 5 Minuten nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr, keine Zweifler, alles das gibt es nicht mehr. Es ist alles vorbei. Es ist auch alles entschieden. Und noch etwas fällt uns auf, dieser Reiche klagt Gott nicht an. Wie viel Klagen hören wir in dieser Welt, wenn Leute sagen, warum lässt Gott das Leid in dieser Welt zu? Warum hat es diesen Tsunami gegeben? Warum gibt es Waldbrände? Warum gibt es Hurricanes? Warum gibt es das alles? Gott, warum lässt er das zu? Diese Frage wird jenseits der Todesmauer nicht mehr gestellt. Auch nicht von dem Reichen. Er stellt die Frage nicht. Er hat diese Frage in seinem Leben auch vielleicht oft genug gestellt. Und noch etwas fällt uns auf, dieser Reiche sagt nicht, dass er zu Unrecht verurteilt worden ist. Kein Wort davon. Sondern er wird jetzt missionarisch gesinnt. Kann man nicht jetzt von hier aus mal jemanden hinsenden zu meinen Brüdern? Und dann wird ihm die Antwort gegeben, auch wenn einer von den Toten zurückkommen würde, sie würden doch nicht glauben. Das wäre ein Spektakel für die Bildzeitung, große dicke Überschrift. Toter kommt zurück und erzählt uns irgendwelche Geschichten, Horrorgeschichten oder sonst was. Das wäre das gefundene Fressen, möchte ich sagen, es mal so auszurücken für die Bildzeitung. Aber da würde sich doch keiner bekehren. Bekehren kann man sich zu Gott und zu dem Jesus Christus an seinem Wort. So sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten, und das steht hier für die Bibel. Sie haben das Wort Gottes. Im Wort Gottes steht alles geschrieben. Es steht alles geschrieben, was jenseits der Todesmauer ist. Es steht alles geschrieben, wie wir in diesem Leben leben sollen. Es steht schon geschrieben, wir wissen es ganz genau. Der Ort, wo wir hinkommen später, das ist ein Ort, der ewig ist und wo wir nie wieder zurückkommen werden von dem Ort, wo wir dann hinkommen werden. Wir stellen fest, in unserer Welt, welcher Ort ist der Ort der größten Lüge? Wo wohl? Bei den Beerdigungen. Da wird am meisten gelogen. Ist das nicht schlimm? Das sollte eigentlich eine Stunde der Wahrheit sein. Nein, hier wird gelogen, bis sich die Balken biegen. Es gab dieses schreckliche Unglück in Österreich, in Kaprun. Am 11. November 2000 gab es eine Brandkatastrophe in einem Tunnel, bei dem 155 Menschen ums Leben kamen. Dann gab es eine große Trauerfeier und der Erzbischof von Salzburg hat damals die Predigt gehalten. Was hat er gesagt? Ich zitiere wörtlich, so stand es in der Zeitung. Der Dom ist eine Auferstehungskirche, keine Grabeskirche. Den Opfern sei darum nicht das Leben genommen, sondern das ewige Leben geschenkt. Glaubt mir, sie leben, rief er den Hinterbliebenen zu. Denkt nicht mehr an die verstümmelten Leiber, denkt an die Liebe und die Sehnsucht, mit der sie euch erwarten. So hat er geschrieben. Ist das nicht im Angesicht des Textes, den wir eben aus dem Neuen Testament von Jesus gehört haben, eine ungeheuer krasse Lüge? Als ich das gelesen habe, dachte ich, ich muss dem Mann einen Brief schreiben, damit er nicht weiter so daneben predigt. Und dann schrieb ich ihm eine so massive Irrlehre, wie Sie in jener Ihrer Predigt ausgedrückt haben, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Sie haben den Menschen Sand in die Augen gestreut, indem sie gesagt haben, indem sie allen Unfalltoten das ewige Leben zugesprochen haben. Das ist kein Trost, noch nicht mal ein billiger. Das ist eine krasse Lüge im Angesicht der Botschaft Jesu. Ihren Zuhörern haben sie Sand in die Augen gestreut durch ihre falsche Lehre. Alle kommen in das ewige Leben. Sie haben den Menschen genau das gesagt, was die Leute im Kölner Karneval auch singen. Wir kommen alle in den Himmel, aber nicht, was in der Bibel steht. Sie werden einmal im Gericht Gottes nicht daran gemessen, wie viele Leute ihrer Predigt zugestimmt haben, sondern daran, ob sie den Auftrag Gottes an ihren Zuhörern erfüllt haben. Ich habe das sehr deutlich geschrieben. Ich habe mir das lange überlegt, jeden Satz, ob ich ihn so schreiben kann. Und ich dachte, ich kann ihn vielleicht bewegen. Und als Antwort auf einen 2 Seiten langen Brief, den ich sehr begründet hatte, schrieb er mir eine Postkarte, mit einem kleinen Satz, naja, sowas schreiben die Leute mir. Völlig abgetan, wertlos erachtet, der wird genauso weiter predigen wie bisher. Welch eine große Chance war das gewesen, da war der Bundeskanzler, da waren alle Politiker, alle möglichen Leute im Dom versammelt bei dieser großen Trauerfeier. Denen hätte er das Evangelium predigen können, sagen können, Leute, diese Leute, Sie sind jetzt jenseits der Todesmauer, daran können wir nichts mehr ändern. Aber ihr, die wir leben, wir können uns entscheiden, Jesus Christus zu folgen, damit wir das ewige Leben haben. Das hätte eine Botschaft sein können, eine Predigt zum ewigen Leben hin. Diese Chance wurde vertan und alle wurden massiv belogen. Ich habe ihn noch geschrieben, ich sage, stellen Sie sich vor, man hätte am Aufgang zu dieser Tunnelbahn eine Umfrage gemacht und jeden Einzelnen gefragt, sagen Sie mal, glauben Sie an den Herrn Jesus? Und ich sage, Sie wissen selbst, was die Leute darauf geantwortet hätten. Die meisten hätten gesagt, hören Sie auf mit diesem frommen Kram, wo kommen Sie her? Wir machen hier Urlaub, wir wollen jetzt in die Berge hoch, wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Das wären die Antworten gewesen. Und vielleicht wäre einer dabei gewesen, vielleicht zwei, die hätten gesagt, ja, an Jesus glaube ich, er ist auch mein Herr. So wäre die Bilanz ausgegangen. Denn Jesus sagt, die meisten Menschen befinden sich auf dem Weg der Verdammnis und nur einige sind es, die sich retten lassen und das ewige Leben annehmen. Als der Turm von Siloa eingestürzt war und 18 Juden umgekommen waren, da fragten die Jünger Jesus, was nun? Und Jesus sagte, das waren nicht schlechtere Menschen als ihr. Aber Jesus sagte ihnen, die Konsequenz ist jetzt, jetzt bekehrt ihr euch, damit ihr nicht auch umkommt und dass es für euch zu spät ist. Entscheidet euch, bekehrt euch, dass ihr das ewige Leben habt. Ich habe die Feststellung gemacht, dass es bezüglich des Todes die meisten Irrlehren gibt, wenn man biblische Dinge sich ansieht. Da ist so vieles von den Menschen erfunden worden und hinzugetan worden zur Bibel und es ist eine Lüge nach der anderen, die da präsentiert wird. Und nichts davon stimmt. Ich hatte Vorträge in Österreich und da hat man mir gesagt, in unserem Dorf wohnt eine Frau, die kann vorhersagen, wie lange die Leute im Fegefeuer sind. Ich denke, ist das, was ist hier bloß los in diesem Ort? Ein Fegefeuer gibt es überhaupt nicht. Das ist eine rein menschliche Erfindung. Und dann sagte mir jemand, es gibt eine Wallfahrtskirche und wenn man dorthin pilgert, werden einem 100 Jahre Fegefeuer erlassen. Was haben die Menschen bloß für Irrlehren erfunden? Man kann nur darüber staunen. Sie haben das Wort Jesu verdreht und haben massive Lügen daraus gemacht. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier und neben mir saß eine strenge Katholikin. Und da stellte ich ihr folgende Frage. Ich sage, jetzt vor kurzem ist ja Papst Johannes Paul II. Gestorben. Und die Päpste lassen ja immer ein Dokument anfertigen, wenn sie es noch können, vor dem Sterben. Und das wird dann offiziell verbreitet. Und in diesem Dokument hieß es, dass man für ihn beten solle, wenn er gestorben ist. Dann habe ich zu dieser Frau gesagt, ich sage, können Sie mir das erklären? Das verstehe ich nicht. Dann sagt sie, doch, sagt sie, das kann ich Ihnen erklären. Auch ein Papst ist noch nicht vollkommen und darum muss er noch durchs Fegefeuer. Und da wird er dann noch irgendwie zubereitet. Aber wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ob das 100 Jahre sind oder 1000 Jahre, das kann ich nicht sagen, sagte sie. Aber da muss jeder hin. Aha, sagte ich, so ist das. Und ich sage, wie ist das mit Ihnen? Müssen Sie auch ins Fegefeuer? Dann habe ich gestaunt, da sagte diese Frau, nein, ich nicht. Oh, dachte ich, das interessiert mich, warum Sie nicht? Und da sagte diese Frau, Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Das gilt für mich. Ich muss nicht ins Fegefeuer. Hurra! Da hat sie den Papst in der Erkenntnis noch weit überholt. Das gilt. Der Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Meine Schuld ist bezahlt am Kreuz. Weil ich mich zu ihm hin bekehrt habe, gehöre ich ihm im Leben und im Sterben. Und ich muss nicht ins Fegefeuer. Überhaupt nicht. Nicht eine Sekunde. Ich komme sofort ins Paradies. Ist das nicht eine Botschaft? Bleiben wir bei dem Wort unbedingt, was uns die Bibel sagt. Und rücken wir gerade in dieser Frage des Todes auch nicht einen Millimeter von den Texten ab, die uns der Jesus gesagt hat. Und sein Wort ist wirklich die Wahrheit. Er will uns zum Ziel bringen. Das ist das, was er unbedingt will. Der Tod ist eine Einbahnstraße. Das müssen wir unbedingt wissen. Aber der menschliche Erfindungsreichtum ist hier grenzenlos. Die Mormonen haben sich etwas ausgedacht und haben gesagt, dass man sich für Tote taufen lassen kann, wenn man ihren Namen und Geburtsdatum benennen kann. Das ist eine Lehre, die haben sie selbst erfunden. Und was haben sie gemacht? Sie haben die größten Computer im Staat Utah, die es gibt. Weil sie von allen Leuten auf der Erde, wo es irgendwie geht, wo sie herankommen an Kirchenbüchern oder sonst irgendwo, wo sie Daten kriegen, sie sammeln alle diese Daten, damit sie von möglichst vielen Menschen
die Daten haben, die Geburtsdaten und die Namen und so weiter. Und wenn irgendeiner mal Mormone wird, dann kann man denen sagen, also du hast noch so und so viele Verwandte. Wir wissen den Namen deines Urgroßvaters und Ururgroßvaters. Und jetzt kannst du dich für die taufen lassen. Und dann kommen die auch in den Himmel. Wir sehen, so haben wir die Botschaft der Bibel verdreht und falsch gemacht. Und die Menschen glauben das. Da haben die gar keine Probleme mit. Obwohl die Bibel so deutlich sagt in Hebräer 9, Vers 27, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Sofort danach kommt die Beurteilung, wie wir gelebt haben. Da kann man nicht jemanden noch ein paar hundert Jahre später da rausholen vom falschen Ort. Und die Zeugen Jehovas sagen, die Hölle ist das Grab, wo man liegt. Und da hatte ich neulich ein Gespräch. Ich sage, und wie ist das mit Hitler und Stalin? Wie ist das so mit denen? Werden die nie zur Verantwortung gezogen? Nein, die bleiben im Grab. Aha. Was für eine tolle Erfindung. Da haben sie die Hölle einfach wegretuschiert. Die gibt es überhaupt nicht. Und dann gibt es auch andere Gruppierungen, die das auch tun. Selbst hohe Kirchenvertreter sagen, es gibt keine Hölle. Da frage ich mich, warum tragen diese Leute Kreuze auf ihrer Brust und verleugnen dadurch das Kreuz? Denn das Kreuz Jesu hat nur eine einzige Bedeutung. Durch das Kreuz Jesu werden wir bewahrt vor der Hölle. Der Jesus ist am Kreuz gestorben mit all unseren Sünden. Er trug unsere Sünden. Und dort starb er, damit unsere Sünde getilgt wird, damit wir freien Zugang haben, trotz unserer Sünde, um in den Himmel hineinzukommen. So wie der Schächer am Kreuz auch, obwohl er ein Verbrecher war. Der Jesus hat für alles bezahlt. Wenn wir das nun zunichte machen, dass wir sagen, es gibt keine Hölle, wozu ist denn Jesus gestorben? Dann sind wir doch beim Kölner Karneval angekommen. Wir kommen alle in den Himmel. Und so wird gelogen, faustdick gelogen, eins nach dem anderen. Es ist nicht zu fassen, was wir Menschen uns da alles ausgedacht haben und eingebrockt haben. Und dann gibt es eine andere Idee. Danach heißt es, die Leute, die nicht geglaubt haben, werden in den Feuersee geworfen, dort verbrennen sie. Da übernehmen die Leute eine Physik dieser Welt. Jenseits der Todesmauer gibt es nicht diese Physik und diese Chemie, die wir hier kennen. Die ist völlig anders. Das sind völlig andere Naturgesetze, völlig andere Dinge. Das Feuer jenseits der Todesmauer ist ein ewiges Feuer, das nie etwas verbrennt, aber ständig brennt. Und damit wir das begreifen und verstehen können, erfahren wir das bei Mose, bei dem brennenden Dornbusch, wo es da heißt, und der Engel des Herrn erschien ihm, nämlich dem Mose, in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Wir sehen also, hier zeigt uns Gott, es ist ein anderes Feuer. Ein Feuer der Qual zwar, aber nicht ein Feuer, das etwas verbrennt. Und so gibt es Leute, die kolportieren das und sagen, ist nicht so schlimm, wenn man in die Hölle kommt, da wird man dann verbrannt und weg ist man. Ein Riesenirrtum. Und so sehen wir, in der Weltgeschichte haben wir Irrtum an Irrtum aneinandergereiht, sodass nachher keiner mehr weiß, was wirklich ist jenseits der Todesmauer. Der Einzige, der uns wirklich gut und richtig informiert hat, ist Jesus allein. Alles andere können wir in die Tonne werfen. Alles andere gehört auf den Mülleimer der Weltgeschichte und ist überhaupt nicht wert, dass es überhaupt noch mal gelesen wird. Noch nicht mal aus historischen Gründen, weil es uns verführt. Der Reiche hier in diesem Text, in dem Jesus sagt, bei dem ist es zu spät. Endgültig zu spät. Sein Name wird gar nicht genannt. Es wird hier von ihm nur berichtet, er war reich und lebte herrlich und in Freuden. Was heißt das? Es gab nur ein einziges Interesse in seinem Leben. Wie kann ich hier ein Leben führen mit rauschenden Festen und all den Dingen des Lebens, die man hier kriegen kann? Das war seine einzige Idee. Wie kann ich meine Aktien vermehren? Wie kann ich dies machen? Wie viele Häuser baue ich? Der hatte vielleicht schon 7 Villen irgendwo stehen. der nur irdisch gesinnt war. Und jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist es zu spät. Jetzt will er einen Engel schicken. Und das tut Gott nicht. Ich habe mal vor Jahren auch Zeltmission gemacht. Und irgendwo bei so einer Zeltmission war Folgendes passiert. Da stand ein Mann auf und er hat ständig gegen Gott gelästert. Und die Versammlung sehr gestört. Und dann sagte er, wenn es euren Gott wirklich gibt, dann müsste er doch jetzt einen Engel schicken, der mich hier verprügelt. Ja, in dem Moment stand an der anderen Ecke ein Schmied auf, der war 2 Meter groß und hatte so ein Kreuz. Und da sagte er, dazu muss Gott keinen Engel schicken, das werde ich jetzt sofort erledigen. Der hat nicht weiter gelästert. Da hatte Gott doch noch einen Engel geschickt. So macht Gott das. Neulich kam ich mit einem Mann ins Gespräch und er sagte, ich bin ein Fahrchrist. Ich sagte, das habe ich noch nie gehört, das müssen Sie mir erklären, was ein Fahrchrist ist. Na ja, sagte er, ich werde 3-mal zur Kirche gefahren. 1-mal zur Kindertaufe, 2. Mal zur Hochzeit und 3. Mal zur Beerdigung. Ich habe es verpasst, ihm zu sagen, es gibt noch eine 4. Fahrt, die haben Sie vergessen. Das ist die Fahrt zur Hölle. 4 Fahrten stehen bei Ihnen an. Das hätte ich ihm sagen müssen. Leider zu spät. Es kommt darauf an, dass wir in diesem Leben die richtige Entscheidung treffen. Ich glaube, es ist uns allen deutlich geworden, dass Gott will, dass wir unbedingt seinem Wort folgen und die richtige Entscheidung treffen. Nämlich, dass es in unserem Leben einen Tag gibt, wo wir uns auf die Seite Jesu stellen. Die Bibel nennt das Bekehrung, dass ich mich hinkehre zu Jesus Christus und ihm sage, Herr, dir will ich glauben. Und was du sagst, das wird mein Leben gravierend verändern. Was du sagst, ist verbindlich für mich. So einen Tag muss es in unserem Leben geben, wo wir umschwenken von unserem alten Leben zu einem neuen Leben mit Jesus. Wo uns das Wort Gottes wichtig wird, wo wir sein Wort lesen und es auf uns einwirken lassen, damit wir gut informiert sind und auch die Dinge dieser Welt, in der wir nun mal leben, wo es so viele Irrtümer gibt, dass wir sie beurteilen können an einem Maßstab, der unvergänglich ist, der bleibend ist. Darum ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen, um so leben zu können. Und darum will der Jesus, dass wir reichlich in seinem Wort lesen und uns informieren. Wenn einer Christ ist, dann muss man die Frage stellen, wie oft liest du die Bibel? Bist du in der Bibel zu Hause? Lebst du mit der Bibel? Ist das dein wichtigstes Buch? Arbeitest du darin? Damit wir nicht allen möglichen Irrlehren dieser Welt ausgesetzt sind. Ich staune, wie Gott das manchmal macht, weil es ihm ein ganz großes Anliegen ist, dass wir nicht verloren gehen. Ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich in Mannheim hatte. Und ich hatte eingeladen nach dem Vortrag, dass man eine Entscheidung für Jesus Christus trifft, in dem Sinne, dass man sagt, Herr Jesus, jetzt will ich dir auch folgen. Das habe ich verstanden, worum es geht. Und es waren einige zurückgeblieben. Und dann, als wir fertig waren, stand da noch eine junge Frau und ich sprach sie so an. Ich sage, sagen Sie mal, wie kam es eigentlich, dass Sie jetzt hier heute Abend hier waren? Da sagt sie, heute Morgen ist meine Oma gestorben. Und dann lag sie da auf dem Bett und habe ich gedacht, wo ist die jetzt eigentlich? Und ich hatte keine Antwort. Und als ich rausging, habe ich ein Plakat gesehen mit dem Thema des heutigen Abends. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Da hat sie gesagt, da muss ich hin. Ich will die Antwort wissen. Und sie hat die Antwort gehört und sie traf an diesem Abend die Entscheidung. Und da wurde mir erst hinterher deutlich, was hier geschehen war. Wir müssen alle sterben, aber hier hatte Gott den Todestermin der Oma auf den Tag gelegt, wo dieser Vortrag gehalten wurde, damit die Enkelin angesprochen ist und die Frage stellt, wo bin ich dann? Wo ist die Oma? Und dann kam sie dorthin und traf eine Entscheidung für Christus. Dadurch war sie gerettet. Merken wir, wie groß das Anliegen Gottes ist, dass wir nach Hause finden, dass wir in den Himmel kommen. Gott will, dass wir unbedingt einmal in seinem ewigen Reich sind, an diesem Ort, von dem die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und nie in das Herz eines Menschen gedrungen ist. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben, im Himmel. So unglaublich schön wird es sein, dass menschliche Worte nicht ausreichen, um den Himmel zu beschreiben. Ist einfach gar nicht möglich. Diese Herrlichkeit in menschlichen Worten zu beschreiben, was dort sein wird. Aber das hat Gott uns bereitet, wenn wir ihn, den Herrn Jesus, annehmen. Die ihn annahmen, denen gab er das Himmelreich. Denen gab er das ewige Leben. Und das gilt auch für uns heute Abend. Wenn wir verstanden haben, die Worte Jesu, dass er uns ruft und dass es sein Wille ist, dass wir einmal bei ihm in seinem Himmelreich sind, dann dürfen wir kommen und das im Gebet festmachen. Damit wir heute, wenn wir heute nach Hause gehen, mit Gewissheit sagen können, ich habe den Himmel gebucht. Ich habe das Wort Gottes für mich angenommen. Ich will dem Herrn Jesus folgen. Und jetzt bin ich gewiss, ich werde einmal im Himmel sein. Diese Frage ist die wichtigste Frage unseres Lebens und die müssen wir hundertprozentig mit Ja beantworten können. Da komme ich hin. Hier dürfen wir nicht den geringsten Zweifel lassen, wenn ich die Frage stelle, werden wir, wenn wir in dieser Nacht sterben, im Himmel sein? Dass ich sage, das weiß ich nicht genau. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen 100% sagen, bis zum Schwören muss ich sagen, der Schuldbrief ist zerrissen. Ich weiß genau, ich werde einmal im Himmel sein. So genau müssen wir es wissen. Und wer es so genau nicht sagen kann, der sollte zurückbleiben, dass wir darüber sprechen und die Sache festmachen und festlegen. Und dann aber in fröhlicher Gewissheit nach Hause gehen können. Ich habe den Himmel gefunden. Ich habe den Himmel gebucht. Ich kann mich wirklich freuen. Der Jesus sagt, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Weißt du das? Ist dein Name im Himmel geschrieben? Wenn nicht, dann komme, bleib zurück. Dass wir anhand der Bibel den Weg weisen, wie wir ihn finden. Und der Jesus hat uns ganz präzise in der Bibel beschrieben, wie wir nach Hause finden. Wie wir den Weg nach Hause hundertprozentig finden. Den Weg der Wahrheit, denn er ist die Wahrheit. Wir wollen ihm danken dafür, für dieses Angebot, das er uns heute macht, damit wir heute nach Hause finden. Jenseits der Todesmauer gibt es keine Möglichkeit mehr. Aber hier, ja, das ist die Zeit, die Gott vorgesehen hat, dass wir hier unser Ja zu ihm finden. Ich möchte mit uns beten. Wem es möglich ist, stehen wir auf. Wir haben lange gesessen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den Sohn des lebendigen Gottes. Wir beten dich an als den Mann vom Kreuz, der für unsere Sünden gestorben ist. Damit wir nicht in die Hölle kommen, sondern du hast für die Sünde bezahlt und uns damit den Weg zum Himmel geöffnet. Danke dafür. Herr Jesus, und nun erwartest du, dass wir kommen und Ja zu dir sagen, dass wir das festmachen, dass uns das aufrüttelt, dass wir nicht gleichgültig davongehen, sondern dass du uns bewegst, unser Herz uns und rufst, und wir Ja sagen zu dir. Herr, gib Gnade, dass wir kommen und nicht an diesem Angebot vorübergehen. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser, dass wir uns auf den Weg machen. Zu dem wichtigsten Weg, zu der wichtigsten Entscheidung, die es in unserem Leben überhaupt gibt. Lob und Dank sei dir, Jesus Christus, dass du uns alle die wir heute hier sind, einlädst, wer wir auch sind. Amen. Nimm nochmal Platz. Ich werde jetzt hier rausgehen und dort die Treppe hochgehen. Und dort hier oben, eine Etage höher, haben wir einen großen Raum zur Verfügung. Und dort können wir hinkommen und da werde ich erklären anhand der Bibel, wie man diesen Jesus ganz persönlich finden kann, sodass wir mit der Gewissheit nach Hause gehen können, ich habe heute den Himmel gefunden. Weil Jesus der Weg dorthin ist und er uns diesen Weg weist. Es können Junge kommen, es können Alte kommen, es können Männer kommen, es können Frauen kommen, es können Zweifler kommen, es können Atheisten kommen, es können auch Kirchenleute kommen, die meinen, sie haben das ewige Leben und sind Jesus doch von ganzem Herzen nie nachgefolgt. Auch das gibt es. Neulich sagte mir eine Frau, sie hatte viele Jahre im Chor gesungen und hatte doch nicht die Gewissheit des ewigen Lebens. Und dann hat sie das festgemacht, nach vielen Jahren des Dienstes. Und nun geht sie fröhlich ihre Straße und weiß, dass sie den Himmel gefunden hat. Diese Sache müssen wir unbedingt klären. Wer sich ungewiss ist, der darf kommen. Vielleicht ist jemand eingeladen worden, mitgebracht worden, mit dem Auto oder wie auch immer. Dann kann der auch mitkommen. Ist doch schön, wenn gleich ein Zeuge da ist und gleich jemand da ist, der einen mitbringt. Der Jesus hat mal gesagt, führet sie herein. Und das ist damit gemeint. Führet sie rein. Dass wir jemanden auch an die Hand nehmen dürfen und sagen, ich komme mit. Und wir führen sie hinein ins Himmelreich. So viel steht heute zur Debatte. Gott segne uns darin, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen. Es wird dort oben niemand gezwungen. Man darf auch Nein sagen. Das ist auch wichtig zu sagen. Bei Jesus ist Freiheit angesagt. Er kennt keinen Zwang. Da waren einige Jünger weggegangen und er sagte zu den restlichen Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagte, nein, Herr, bei dir bleiben wir. Du hast Worte des ewigen Lebens. Aber merken wir, Freiheit ist angesagt. Und das gilt auch hier uns. Wir dürfen in aller Freiheit kommen und auch in aller Freiheit entscheiden. Wir sind geladen. Kommen Sie. Gott segne Sie.